Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Junk Miles. Es ist Junk Miles Donnerstag. Ist es nicht schön? Ha? Hier spricht euer Podcast-Host Björn. Ihr nehmt heute mit mir alleine Vorlieb, denn es ist wieder Zeit für die Studie des Monats. Und zwar des Monats Juni in diesem Falle. Ich habe was Schönes für euch mitgebracht, denn ich würde euch gerne sensibilisieren fürs Trinken. Ja, wir gehen mal alle kurz in uns, schließen die Augen, stellen uns mal ganz kurz vor, so ein frisch gezapftes, kühles Pilz. Freunde, das ist ein Triathlon- und Radsport-Podcast. Ja, hier geht's nicht um Alkohol, sondern hier geht's darum, die Performance aufrechtzuerhalten. Und dafür müssen wir trinken. Ja, und deswegen möchte ich euch die heutige Studie des Monats vorstellen. Und zwar ist das die Studie Drinking Strategies, Planned Drinking versus Drinking to Thirst. Ich übersetze einmal kurz. Also es geht um Trinkstrategien. Und zwar in diesem Falle um entweder geplantes Trinken oder Trinken, wenn durstig. Ja, also es ist wahrhaftig jetzt so gemeint, auch wenn ich das so lapidar rüberbringe. Die Studie ist auch noch relativ aktuell, die ist aus dem Journal Sports Medicine aus 2008 und ist von dem Autor Robert Kanefic. Und ich finde diese Studie deswegen gerade so interessant, weil ja, wir erleben das immer wieder. Also erstmal befinden wir uns gerade irgendwo so in der Hauptwettkampfsaison. Ja, wir haben irgendwie große Ironmans, große Radmarathons und so weiter und so fort. Und was mich oder was ich häufig erlebe, sind in dem Zusammenhang immer Diskussionen über im Speziellen natürlich die Energieversorgung. Also wir reden sehr viel über Kohlenhydrate, zu Recht natürlich auch. Wir reden über Kohlenhydratmengen, die wir aufnehmen können und so weiter und so fort. Was aber, wie ich finde, zugegeben immer durchaus ein bisschen zu kurz kommt, ist die Frage danach, wie das denn eigentlich mit dem Flüssigkeitshaushalt aussieht. Und in dem Zusammenhang muss man zum Beispiel schon mal sagen, dass auch die Aufnahmefähigkeit von Kohlenhydraten durchaus davon abhängig ist, ob wir uns in einem sinnvollen Hydrationszustand befinden, ja oder nein. So, jetzt ist es so, wenn wir von Trinkstrategien während des Wettkampfs sprechen, dann gibt es wahrhaftig diese beiden Möglichkeiten, die ich gerade genannt habe. Also entweder die Variante, ich habe mir einen Matchplan zurechtgelegt, ich weiß, wie viel Flüssigkeit ich zum Beispiel am Rad habe oder wie viel Flüssigkeit ich an den Verpflegungsstationen bekomme und so weiter und so fort. Und kann dann ungefähr nachrechnen, ne, wenn ich jetzt eine definierte Radflaschengröße habe von einem halben Liter zum Beispiel, dass ich mir dann überlegen kann, wie viele ich davon in der Stunde zum Beispiel trinken muss, um auf meinen Matchplan am Ende des Tages zu kommen. So, und das ist genau das, was so geplante Trinkstrategien am Ende des Tages machen, genau wie eine Strategie für die Zufuhr von Kohlenhydraten. In dem Falle ist es jetzt so, anders als bei der Zufuhr von Kohlenhydraten, wo quasi das Ziel Nummer eins ist, die eigenen Glykogenspeicher zu schonen, ist es jetzt beim Trinken in etwa so, dass wir es, und das ist das Schöne auch an dieser Studie, beziehungsweise an allen Dingen, die so rund um den Flüssigkeitshaushalt sich bewegen, dass wir es relativ gut gleichsetzen können und vereinfachen können, nämlich wir wollen nicht zu viel Flüssigkeit verlieren, also wie immer ist es eine Balance aus, wie viel Flüssigkeit führe ich zu, wie viel Flüssigkeit scheide ich aus oder schwitze ich aus, verbrauche in Anführungsstrichen ich und wie ist das Delta, also die Balance. Und was in der Wissenschaft auf jeden Fall sehr klar rausgekommen ist und ich finde das schön, weil das so eindeutig ist, ist, dass sobald wir von einem Flüssigkeitsverlust sprechen, der oberhalb von 2% des Körpergewichts liegt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir entweder Gefahr laufen, und zwar deutlich Gefahr laufen, sämtliche Formen an Thermoregulationen und Co. deutlich einzubüßen oder zum Beispiel auch Gefahr laufen, unsere Leistungen entsprechend nicht mehr abrufen zu können. Und wenn ich über Thermoregulation spreche, dann strickt sich das fort bis hin zu einem Hitzschlag und Co., ne? Also der ja auch darüber entsteht, dass wir die Thermoregulation nicht mehr entsprechend aufrechterhalten können. Was das Leistungslevel angeht, geht das natürlich in sehr, sehr verschiedene Richtungen, je nachdem, von welcher Disziplin wir jetzt gerade sprechen. 2% ist die Kennzahl und die dürfen wir uns an der Stelle einfach mal vor Augen führen. Also 80 Kilo Sportlerin oder Sportler, 2% sind 1,6 Kilogramm Körpergewicht. Ja, so und jetzt vielleicht einfach mal, wenn ihr es selber noch nicht gemacht habt oder so oder nicht gerade abrufbar habt gedanklich, dann einfach mal bei der nächsten etwas längeren Trainingseinheit, ich sag mal alles, was so in Richtung von einem anderthalbstündigen Lauf geht, vielleicht auch nach einer dreistündigen Radausfahrt, einfach mal gar nicht so viel darüber nachdenken, wie viel Flüssigkeit da jetzt ganz gezielt zugeführt wird und dann ganz stumpf definiert vorher und nachher auf die Waage stellen, ja. Und natürlich dann am Ende des Tages, also klar, dieses Delta in irgendeiner Form beobachten. Wir wissen dann in etwa, was wir getrunken haben. Wir können daraus auch ganz grob natürlich abschätzen, wie viel Flüssigkeit wir gerade ausgeschieden haben. Und haben dann am Ende des Tages einen schönen Vergleich, was so 2% Körpergewichtsverlust bedeuten. Je kürzer die Einheit, klar, desto einfacher ist das in der Standardisierung. Das darf ich natürlich schon mal vorwegnehmen. Und desto einfacher ist das am Ende auch in der Interpretation. Ja, also diese Studien, gerade jetzt hier bei den ganzen Drinking Strategies Studien, sind häufig gemacht mit zum Beispiel Halbmarathonläufern, mit zum Beispiel Marathonläufern. Und also diese klassischen Ausdauerdisziplinen, bei denen es natürlich dann wiederum auch eine ganz andere Belastung ist, als wenn wir jetzt Rad fahren. Es ist eine ganz andere Belastung, als wenn wir schwimmen. Es ist auch eine ganz andere Form von Flüssigkeitsverlust, als wenn wir ein Footballspieler sind, in wahnsinnig umfangreicher Montur gekleidet sind und den Sport bei 35 Grad ausüben. Ja, also da gehen wir mal gerade ganz von weg gedanklich. Wir bleiben auf jeden Fall beim Ausdauersport. Will aber nur sagen, dass das Thema Flüssigkeitshaushalt oder Trinkstrategien in anderen Sportarten auch nochmal deutlich größer ist und deutlich wichtiger ist, weil es da nochmal um ganz andere Flüssigkeitsmengen geht, die da verloren werden können. So, diese 2% sind wichtig deswegen, weil halt wirklich klar ist, und jetzt beziehen wir uns mal gar nicht nur auf Thermoregulation und Co., weil halt wirklich klar ist, dass die Leistung darunter leidet. Und ich nehme schon mal so ein bisschen mein klassisches Fazit hier, oder Fazit vielleicht gar nicht, aber so ein bisschen die Take-Home-Message oder Teile davon schon mal vorweg. Wenn wir uns jetzt überlegen, dass wir eine längere Belastung vor uns haben, und das ist ja nun mal jetzt das, was den Ausdauersport auch ausmacht und worum sich diese Studie jetzt nicht unbedingt im Kern kümmert, aber dann können wir uns überlegen, dass wir so 2% Flüssigkeitsverlust natürlich schon zeitig erreichen können. Wenn das bei einem Halbmarathon, ich mache es sinngemäß, bei Kilometer 18 passiert und wir erleiden dann einen Verlust an Leistungsfähigkeit, okay, das ist in Ordnung, das Ziel ist nahe. Wenn uns das bei einem Ironman passiert und wir erleiden diese 2% Körpergewichtsverlust aufgrund des schiefen Flüssigkeitshaushalts vielleicht schon in Stunde 3 oder 4, dann sind wir noch lange nicht am Ziel der Raddisziplin und haben dann noch den Marathon vor uns. Und wenn da Leistungseinbußen mit einhergehen, brauche ich nicht zu erzählen, was das am Ende des Tages bedeutet. Deswegen die Sensibilisierung dafür ist mir ganz, ganz wichtig. Und ich würde gerne noch so ein bisschen drauf eingehen, was da vielleicht auch die beste Strategie von ist. Erstmal der Vollständigkeit halber Strategie Nummer 2. Ich habe eben das programmierte Trinken war Strategie 1. Strategie 2 ist, ich trinke ad libitum, wie man so schön sagt. Ich kann nicht nur ad libitum trinken, sondern auch ad libitum essen. Und dieser Begriff wird in der Wissenschaft immer dann benutzt, wenn wir sagen, mach so, wie du willst. Ja, also hier ist die Aufgabe, die du jetzt gerade sportlich zu absolvieren hast. Ich stelle dir jetzt wie in dieser Studie Trinken zur Verfügung. Also du hast Wasser und Co. irgendwie hier stehen und du trinkst einfach immer dann, wenn du denkst, dass es Sinn macht, jetzt zu trinken. So, und das ist quasi das Trinken auf Verlangen oder das Trinken nach Bedürfnis, wie auch immer wir das ausführen wollen. Und das ist letztendlich genau das, was Drinking to Thirst meint. Ich trinke immer dann, im wahrsten Sinne, wenn ich ein Durstgefühl habe, weil dieses Durstgefühl, wie analog auch der Hunger, ja, das entsprechende Signal dafür ist, dass hier aller Voraussicht nach eine Schieflage vorliegt. Und um diese Schieflage wieder auszugleichen, gibt mein Körper mir das Signal, dass er durstig ist und will mir damit sagen, greif bitte mal zur Flasche. Ja, so, und dieser Mechanismus ist natürlich auch in vielen Disziplinen kann der auch extrem viel Sinn machen, weil wir werden immer feststellen, dass wir beim programmierten Trinken immer in der Situation sind, dass es durchaus echt schwierig ist, so einen ganz präzisen Matchplan abzubilden. Ja, also wir nehmen uns zwar vor, etwas zu programmieren oder uns einen Plan zu machen, aber wenn wir uns jetzt vornehmen, dass wir heute einen Matchplan machen für das Trinkverhalten bei der Challenge in Rot als Beispiel oder beim Ötztaler Radmarathon oder beim Marathon in wo auch immer, dann ist das von der Idee her ganz nett und dann können wir sicherlich auch eine Menge, unsere Strategie mit einer Menge Knowledge irgendwie füttern, wenn wir jetzt im Training zum Beispiel mal überlegen, wie unsere Schweißraten so ungefähr aussehen könnten, wie unser Flüssigkeitsverlust denn so ist, etc. pp. Das können wir alles, da können wir eine Menge Fragezeichen beantworten. Aber wir werden auf jeden Fall hier stehen und sagen müssen, naja, solange wir keine Ahnung davon haben, wie das Wetter am Renntag ist und ob es in Rot dann eher 18 Grad und bewölkt ist oder 35 Grad und die Sonne scheint, dann werden wir diesen Matchplan nicht ganz genau am Ende des Tages machen können. Und das muss man sich immer vor Augen halten. Deswegen wird diese Diskussion überhaupt eröffnet, weil man klar sagt, natürlich ist ein Matchplan in irgendeiner Form wichtig. Der ist alleine auch schon sowas wie Leitplanke, wenn man so möchte, bevor man es ganz verkehrt macht oder einfach nicht aufs Durstgefühl zum Beispiel hört. Gleichzeitig muss man wiederum sagen, dass es dieses Verlangen nach Trinken, also ne, den Durst, den gibt es nicht umsonst. Der ist ein klipp und klares Signal vom Körper, dass hier was getan werden muss. Und wenn wir da mal so ein bisschen drauf eingehen, auf auch so Flüssigkeitsbalance und Durst, dann müssen wir uns immer so überlegen, also klar, wir haben letztendlich ja Tag ein, Tag aus ein Trinkverhalten, welches wir an den Tag legen. Und das sieht immer so aus, dass wir tagtäglich Flüssigkeit verlieren, Flüssigkeitszuführen. Und wenn wir jetzt im so normalen Alltag unterwegs sind, dann ist das ja relativ viel über den Durst geregelt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gerade darüber spreche und seit 12 Minuten irgendwie noch nichts getrunken habe, denke ich gerade so, oh, so ein Schluck aus der Flasche wäre jetzt auf jeden Fall super. So, und da kommt das Durstgefühl her, jetzt bei mir in dem Falle nicht durch den horrenden Flüssigkeitsverlust in den letzten 12 Minuten hier, aber garantiert durch eine absolute Disbalance, die ich heute leider habe, weil ich schon relativ viel unterwegs war und heute vielleicht maximal einen halben Liter Wasser getrunken habe, was auf jeden Fall zu viel war, zu wenig war, Entschuldigung. Und deswegen meine Disbalance im Flüssigkeitshaushalt auf jeden Fall zu groß ist. Das heißt, ich habe den Durst jetzt nicht nur, weil ich geredet habe, sondern weil ich den Tag über schon eine Menge verkehrt gemacht habe, als es darum ging, einen sinnvollen Ausgleich in meinem Flüssigkeitshaushalt herzustellen. Diese 2% Körpergewichtsverlust als Signal für den Flüssigkeitsverlust, die gelten immer nur dann, wenn wir wirklich sagen können, dass jetzt Flüssigkeit und Körpergewicht in irgendeiner Form gleichzusetzen sind. Das klappt, wenn wir von sportlichen Belastungen reden, die nicht unendlich lang sind. Also wenn wir jetzt den Ironman machen und wir sind 14 Stunden unterwegs, dann können wir am Ende des Tages nicht sagen, dass wir 3 Kilo weniger wiegen und deswegen 3 Kilo Flüssigkeit verloren haben. Wir haben da auch Substrate verbrannt, wir haben aber auch zugeführt, wir haben vielleicht auch ein bisschen Wasser eingelagert oder mehr verbraucht als eigentlich gedacht und so weiter und so fort. Heißt, das ist ja ein multifaktorelles Ding, wo wir so ein bisschen vorsichtig sein müssen, wenn wir das exakt gleichsetzen. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel vom Marathonlaufen reden, dann ist das eine Geschichte, bei dem das deutlich besser funktioniert, wenn wir hier von einer Belastungszeit von irgendwas zwischen 3 bis 5 Stunden sprechen. Gleichzeitig ist es so, dass in der Wissenschaft auch sehr deutlich geworden ist, dass diese 2% Verlust an Flüssigkeit oder an Körpergewicht in dem Falle natürlich auch so gleichzeitig sowas sind wie eine Art Schwelle, wenn man denn so möchte. Und zwar auch so ein Stück weit eine Art Schwelle, die dann gleichzeitig wiederum dieses Durstgefühl auslöst. Einmal ganz kurz für die Mechanik, damit man das so ein bisschen verstehen kann besser. Ist am Ende des Tages immer so, dass Durst ist ja wie ein Kompensat. Ja, ich habe eine Disbalance im Flüssigkeitshaushalt, der Körper reagiert darauf. Wie reagiert er darauf? Als erstes zum Beispiel mal damit, dass wir davon ausgehen können, dass wenn wir jetzt unter Belastung unterwegs sind, ja, also wir trainieren oder wir sind in einem Wettkampf, vielleicht sogar gerade in einem Hitzewettkampf und so weiter, dass wir in der Situation sind, dass sich unser Plasmavolumen durchaus ein Stück weit reduzieren wird, weil wir schwitzen, ja, und als Resultat dieses Flüssigkeitsverlusts durch Schweiß zum Beispiel, wir in die Situation kommen, dass unsere sogenannte Plasmaosmolalität ansteigt. Plasmaosmolalität ist letztendlich nichts anderes als die Frage der Teilchendichte oder der Teilchenanzahl, die wir haben in unserem Blutplasma. Je, simpel gesagt, je größer die Osmolalität, desto dicker, je niedriger die Osmolalität, desto dünner jetzt gerade unser ich mag es sehr allgemein, unser Blut, ja, unser Blutplasma wegen mir, aber wir machen es mal sehr allgemein. So, wozu wird das führen? Diese Plasma-Osmolalität wird ansteigen, weil wir Gesamtmenge, ne, Plasma-Volumen auch ein Stück weit verlieren. Und das wird auch deswegen so sein, weil wir uns überlegen müssen, der Schweiß und das Blutplasma, die stehen in einer Beziehung zueinander. Und zwar in dem Fall ist es so, dass Plasma-Osmolalität ein hypotones Verhältnis zu Schweiß hat. Hypoton, wir kennen das, ne? Jetzt sind wir gleich wieder beim Alkohol oder zumindest bei der Werbung vielleicht für Getränken. Wenn wir von Isoton sprechen, dann rührt Iso immer daher, dass Iso bedeutet, etwas ist gleich. Also der Tonus, wenn man so möchte, ne, die Teilchendichte der Flüssigkeit ist in einem isotonen Zustand gleich. Wozu führt das? Die Flüssigkeiten, also, ne, viele Dinge im Körper sind immer danach bestrebt, in irgendeiner Form in die Balance zu kommen. Wenn etwas aber schon gleich ist von der Teilchendichte, dann ist das Verlangen nach Austausch sehr gering. Wenn wir jetzt aber unser Blutplasma uns anschauen und den Schweiß uns anschauen, dann ist es so, dass das Blutplasma durchaus in einem hypotonen Status ist im Vergleich zum Schweiß. Das heißt, es will immer zu einem Austausch kommen. Und das Problem, was wir haben, ist, je dicker das Blut wird, je dünner der Schweiß ist, oder der ist nicht dünner, der wird nicht dünner, aber der ist verhältnismäßig dünn, ja, desto mehr Austausch findet am Ende des Tages dann da statt. So, und wenn dieser Austausch stattfindet, dann ja, ergibt sich halt dieser ja, vermeintliche Teufelskreis an irgendeiner Stelle, bei dem man sagen kann, okay, wir verlieren hier Flüssigkeit, die Plasma-Osmolalität wird immer größer. Und das passiert so lange, bis wir irgendwann an den Punkt kommen, dass eine Art Schwelle auch überschritten ist, also eine ja osmotische Schwelle an der Stelle, die dann dafür sorgt, dass Kompensat eintritt. Und Kompensat ist in dem Falle, ich habe Durst, ich möchte was trinken. So, und der Körper reagiert darauf natürlich noch mit wahnsinnig viel mehr Dingen wie entsprechenden Hormonausschüttungen, Hormone gerade im antidiuretischen Bereich, dass dann Wasser vermeintlich über den Signalweg der Hormone vielleicht sogar eher behalten wird oder eingelagert wird, was dann wiederum dazu führt, dass zum Beispiel unsere Schweißraten sich reduzieren. Also wir schwitzen weniger, weil der Körper irgendwie das Kompensat in Gang bringt, dass er diese Flüssigkeit jetzt nicht verlieren will. Und was passiert, wenn wir weniger schwitzen? Genau, wir haben eine schlechtere Thermoregulation, die Körperkerntemperatur steigt an, das passiert vielleicht so lange, bis wir irgendwann sogar an einem Hitzschlag leiden und die Belastung komplett abbrechen müssen oder Schlimmeres erleiden. So, das ist also dieser Terminus, der dahinter ist. Und so ergibt sich auch so ein Stück weit die Mechanik dieses Kompensats trinken. Und ganz entscheidend wichtig ist das ja vor allen Dingen deswegen, weil das jetzt so, naja, weit weg und vielleicht irgendwie physiologisch, zu Teilen hämatologisch klingt. Aber man kann sich natürlich ganz klar vorstellen, dass das für die Entwicklung der Leistungsfähigkeit oder überhaupt für das Erbringen der Leistungsfähigkeit natürlich absolut negativ und in jedem Falle verschlechternd ist. Eine schöne Studie würde ich gerne anbringen, die in dieser Studie, die ich hier gerade zitiere, auch angebracht ist. Und zwar ist die von Dill et al. Das ist eine tolle Sache, weil ich die einfach wirklich witzig fand. Die ist von 1933. Ja, 1933 gab es durchaus sehr viele Probleme auf der Welt, aber offensichtlich zu Teilen zumindest nicht in der Forschung des Flüssigkeitshaushalts. Nämlich Dill et al. Haben untersucht, Achtung, wenn ein Mann und ein Hund 32 Kilometer in heißer Umgebung spazieren gehen, dass der Hund es hinbekommt, bei ad libitum trinken, sein Körpergewicht gleich zu halten, während der Mann 3 Kilogramm Körpergewicht verloren hat. So, die Basis, die dahinter steckt oder die Mechanik, die diese Studie in irgendeiner Form rausgefunden hat, Männer sind zu blöd, Hunde sind clever genug, um das hinzubekommen. Ich hab's etwas übersetzt. Ganz so steht's dann nicht. Sicherlich klar. Aber ich glaube, es ist irgendwie witzig, was diese ja fast 100 Jahre alte Studie in irgendeiner Form sagen will, dass, und ich glaube, das kennen wir auch alle, das Durstgefühl zwar da ist, also der Mann, der hier mit dem Hund gelaufen sein wird, der wird ein Durstgefühl gehabt haben. Dem ist das aber aus welchen Gründen auch immer vielleicht einfach aber nicht so bewusst gewesen wie dem Hund, der dann an jeder Stelle dafür gesorgt hat, dass er jetzt gerade was getrunken hat, der es vielleicht auch besser einschätzen konnte, dessen Körper vielleicht auch auf die Belastung besser vorbereitet ist, wie dem auch sei. In jedem Fall einfach eine kleine Side-Studie zum Schmunzeln. Ich fand es sehr witzig, als ich es nochmal gelesen habe, weil ich auch die Art und Weise der Studienbeschreibung, der Studiendesigns natürlich wirklich, wirklich gut fand. So, in der Studie, die ich euch hier vorstelle, wird dann gleich weiterhin zusammengefasst, wie ein kleines Review auch noch, dass für die Bewertung der Ergebnisse 34 Studien mit eingegangen sind, in denen eben genau das untersucht wurde. Also Leistungsfähigkeit in Bezug auf Dehydration. Also wie beeinflussend ist diese Dehydration auf die Leistungsfähigkeit, die wir haben? Und ganz spannende Outcome an der Stelle. Bei 41 von 60 Observationen, also Studien, also sportlichen Observationen, die da in diesen 34 Studien stattgefunden haben, also bei insgesamt 68%, wurde eine Dehydration von mehr als 2% des Körpergewichts festgestellt. Ja, das heißt, 68% haben auf jeden Fall das Risiko quasi, ja, in Anführungsstrichen in Kauf genommen, erzeugt, wie auch immer, dass nicht nur die Leistungsfähigkeit leidet, sondern auch die Thermoregulation zum Beispiel den Bach untergeht. Und in der gleichen Studie ging es auch um die Frage direkt nach der Reduktion in der Performance für Endurance Exercise, also wir reden von Ausdauersport, bei denen der Flüssigkeitsverlust größer als 2% war. Also wie viele Observationen betrifft es, die einen Flüssigkeitsverlust von mehr als 2% aufweisen und zugleich eine Reduktion in der Leistungsfähigkeit aufweisen? Und es hat diese 60 Observationen gegeben und 53 davon zeigen negative Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit. Das sind 88%. So, macht also total klar, und die Studie hat es dafür ein bisschen gebraucht, aber ich wollte das nochmal untermauern, dass gerade auch die Trinkstrategie und der Flüssigkeitshaushalt und Co. ja quasi mindestens genauso wichtig sind und genauso zu einem erfolgreichen Wettkampffinish beitragen, wie zum Beispiel der Kohlenhydratverbrauch ebenso. Und dass es extrem wichtig ist, eben sich darum zu kümmern, dass dieser Flüssigkeitshaushalt entsprechend aufrechterhalten wird. So, jetzt natürlich die Frage, welches ist jetzt die bessere Trinkstrategie? Klar, ich meine, ihr könnt es euch schon ungefähr vorstellen, it depends, ne? Wie immer die Antwort in jeder Studie, weil it depends natürlich wieder auf vor allen Dingen den Faktoren, welche Dauer hat die sportliche Aktivität, welche Intensität hat die, bei welchen Umgebungsbedingungen findet die statt und so weiter und so fort. Ich meine, das ist klar. So, und genau deswegen machen wir das ja hier in diesem Podcast-Format, weil wir versuchen es jetzt einfach mal so ein kleines bisschen zu übersetzen für die Sportarten, denen wir uns widmen. Meine ganz persönliche Meinung ist, und jetzt nicht nur die Meinung, die bildet sich jetzt auch nicht zuletzt wegen dieser Studie und auch den anderen Studien, die ich dazu irgendwie teilweise auch selber machen durfte oder gelesen habe. Ich würde immer wie folgt vorgehen. Ich würde mir immer einen Plan zurechtlegen. Und der Plan ist alleine deswegen wichtig, weil man könnte ja genauso wenig bewusst sich sein über sein eigenes Durstgefühl wie der Mann, der mit dem Hund spaziert ist. Und einfach es schaffen, bei einem 3-stündigen Spaziergang über 32 Kilometer, 3 Stunden waren es nicht, aber bei einem 6-stündigen Spaziergang über 32 Kilometer schon 3 Kilogramm Körpergewicht zu verlieren, was ja eine massive Menge ist an Körpergewichtsverlust. Und der wird es ja nicht absichtlich gemacht haben, sondern der wird es gemacht haben, obwohl er genügend Flüssigkeit zur Verfügung hatte, aber einfach schlicht, weil ihm das Bewusstsein abhanden gekommen ist. Und lange Rede, kurzer Sinn, bei all der möglicherweise dem mangelnden Bewusstsein, aber auch bei all den Stressoren, die auch so ein Wettkampf ausmachen kann, würde ich Drink to Thirst nicht als einzige Strategie wählen. Deswegen immer einen Plan machen, einen Plan machen für die Flüssigkeitszufuhr, gerne auch natürlich immer in Verbindung mit der Kohlenhydratzufuhr, klar. Und diesen Plan dann erstmal als eine gewisse Basis nehmen. Der darf aber Varianzen haben. Also was ja nie funktioniert, ist zu sagen, ich trinke 500 Milliliter pro Stunde. Weil das kann zu viel sein, zu viel wahrscheinlich kaum, aber es kann nervig sein, das zuführen zu müssen, wenn man es vielleicht gerade gar nicht braucht, ja, weil es draußen 15 Grad hat, Nieselregen hat und so weiter. Und man jetzt hier gerade auch einen Marathon läuft, also auch die Disziplinen haben natürlich einen riesen Einfluss darauf. Aber zumindest für die entsprechende Disziplin eine ungefähre Range vorgeben. Dann würde ich aber gleichzeitig auch immer, klar, natürlich hingehen und sagen, hey, Durstgefühl ist ein ganz wichtiger Gradmesser und nimm das auf jeden Fall mit an. Und wenn du durstig bist, dann trink was. Und vielleicht denkst du auch drüber nach, was denn dein Durstgefühl ganz gut befriedigt. Also ist es Wasser mit Sprudel, ja oder nein? Ja, jetzt wird man kein Wasser mit Sprudel unbedingt in einem Rennen trinken, aber vielleicht gehst du auch hin und sagst, hey, Cola sorgt jetzt nicht unbedingt dafür, dass mein Durstgefühl jetzt gerade befriedigt wird, sondern das macht es eigentlich eher noch schlimmer durch die Süße und Co. Deswegen ist vielleicht eine gesunde Flüssigkeitszufuhr über Wasser schon mal ein ganz, ganz wichtiger Gradmesser zur Standardisierung von solchen Trinkstrategien. So, und vielleicht auch noch ein Sidekick hier aus der Studie. Das fand ich sehr witzig, weil Ultra-Running-Studies, also Ultralaufstudien, die zeigen zum Beispiel häufig, und da begeben wir uns jetzt in einen Bereich von halt sehr langer Belastungsdauer, und in dem sind wir ja zu teilen, dass ein Körpergewichtsverlust von 2% eben nicht mehr ganz präzise damit in Verbindung gesetzt werden kann, dass das auch mit einem Flüssigkeitsverlust von 2% einhergeht. Und selbst wenn, nicht unbedingt die Leistungsfähigkeit leidet, weil wir da jetzt wieder in einem Bereich sind, wir haben zwar ein großes Volumen, ja, also der Flüssigkeitsverlust, der akkumuliert sich ja gegebenenfalls auch über Zeit. Wir haben aber gleichzeitig auf jeden Fall auch eine niedrige Intensität, ja, so viel ist klar. Also irgendwie 88 Kilometer laufen ist halt nicht so intensiv wie ein Halbmarathon zu laufen. Und ein Marathon ist vielleicht auch nicht ganz so intensiv wie ein Halbmarathon oder ein 10 Kilometer Lauf zu laufen. So, und so verschieben sich dann auch immer so ein Stück weit die Trinkstrategien. Also bei einem 10 Kilometer Lauf, ja mei, wer soll denn da trinken? Also da kann man zwischendurch mal ein bisschen Wasser durch den Mund spülen, damit es nicht so pappig ist und so weiter im Mund, weil man da sich gerade irgendwie anstrengt, und dann ist fein und das reicht dann dicke aus. Deswegen ist da Drink to Thirst irgendwas, was vollkommen reicht. Dafür braucht es keinen absoluten Plan, außer dass man sich vielleicht überlegt, zumindest an zwei Verpflegungsstationen einmal einen Becher zu greifen. Fertig. Ich bring's sehr plakativ rüber. Bei einem Halbmarathon ist das durchaus schon wieder was anderes, weil der geht dann vielleicht auch mal anderthalb, vielleicht auch zwei Stunden. Das heißt, da kann sich natürlich auch so ein Körpergewichtsverlust und demnach halt ein Flüssigkeitsverlust ansammeln. Bei einem Marathon absolut wichtig, einen klaren Plan zu haben, ja, und sich zu überlegen, nehme ich jede Verpflegungsstation, nehme ich jede zweite, habe ich selber ein bisschen was dabei. Alles in Abhängigkeit dann auch wieder zum Beispiel von den Wetterbedingungen, die dann beim 10-Kilometer-Lauf vielleicht noch egaler sind als bei einem Marathon. So, wenn wir jetzt uns im Ultrarunning-Bereich befinden, ja, dann gilt es dann wieder anders. Und da darf ich auch noch hinzufügen, ich habe das hier an der einen oder anderen Stelle schon mal zitiert, aber ich durfte ja selber mal eine Studie machen mit waren 14 Radfahrer, glaube ich, damals, die ein Ultrarennen gemacht haben, also ein Radrennen gemacht haben. Und da wird die Devise vorher eben genau das. Ich habe denen keinen klaren Plan an die Hand gegeben, sondern ich habe gesagt, ihr trinkt dann, wenn ihr durstig seid. So, und was dabei rauskam, war am Ende des Tages, dass die ein Trinkverhalten hatten oder eine Flüssigkeitszufuhr hatten von knapp 490 Millilitern in der Stunde. Also einen halben Liter. Ja, überschlagen wir es mal. Die Belastung hat gedauert 2,5 Tage. Ja, um auch da irgendwie so einen ungefähren Gradmesser zu haben. Und das Körpergewicht als solches ist nicht erhoben worden, zumindest nicht während des Rennens, weil es einfach keine Aussagekraft mehr gehabt hätte. Ne? Also bei der langen Belastungsdauer, da kann man nicht sich beziehen, wenn es jetzt um den Flüssigkeitshaushalt geht, um den reinen Verlust des Körpergewichts, sondern worauf wir uns bezogen haben, ist sowas gewesen wie zum Beispiel der Hämatokritwert, der natürlich auch in direkter Verbindung zum Flüssigkeitshaushalt steht. Die Urindichte als Beispiel, das Plasmavolumen als Beispiel. Also Parameter, die halt viel direkter auf den Flüssigkeitshaushalt hindeuten. Und was kam dabei raus? Bei einem halben Liter Flüssigkeitszufuhr über 2,5 Tage, also in der Stunde, ist keine nennenswerte Dehydrierung aufgetreten. Das hat absolut gereicht. Die Wetterbedingungen waren extrem unterschiedlich, von viel Hitze zu Beginn bis aber auch natürlich Regen und 10 Grad in der Nacht. Ja. Und am Ende des Tages haben die alles richtig gemacht, als dass die getrunken haben, wann immer sie durstig waren. Aber die klare Einschränkung, die waren halt sehr niedrig intensiv unterwegs. Bei einem Ironman, bei einem Ötztaler Radmarathon sieht das Ganze jetzt schon wieder ganz anders aus, weil die Intensität auf jeden Fall ein sehr ordentliches Stückchen größer ist und weil die Gefahr auch da wiederum größer ist, dass dann der Leistungseinbruch erfolgt. Wir brauchen auch mehr Leistung bei solchen Veranstaltungen. Das heißt, ein potenzieller Leistungseinbruch, deswegen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, wenn es so um Endurance Performance und Auswirkungen geht bei so Ultrastudien, weil ich mir immer die Frage stelle, naja, woran wollen wir denn jetzt festmachen, dass da kein Leistungseinbruch stattgefunden hat. Ne? Wenn wir aber den Ötztaler Radmarathon vor uns haben, dann können wir ja mal die Leistungswerte vergleichen vom Timmelsjoch und am Anfang noch vom Jaufenpass zum Beispiel oder vom Kütai und werden feststellen, ah ja, ist vielleicht nicht mehr die gleiche Leistung, die wir gefahren sind. Ich sage nicht, dass das einzig und allein auf den Flüssigkeitshaushalt bezogen werden kann, keine Frage. Eine normale Ermüdung ist sicherlich auch immer ein Thema, aber den Einbruch, den wir dann möglicherweise am Timmelsjoch erleiden, es kann ja auch gut passieren, dass wir den erleiden, weil wir vielleicht an den 2-3 Anstiegen vorher schon zu viel Flüssigkeit entsprechend verloren haben. Lange Rede, kurzer Sinn, seid so gut in diesen Tagen. Erstmal vielleicht auch nochmal für den Alltag, ne? Schaut da, seid bewusst, geht bewusst mit dem Durstgefühl um. Schaut aber auch da, dass ihr euch vielleicht einen ungefähren Plan macht. Also auch da denke ich immer, dass so eine gesunde Zufuhr von ganz grob jetzt gerade 1,5 bis 2 Litern Wasser am Tag macht in jedem Falle richtig viel Sinn. Kann sehr förderlich sein. Gleichzeitig, wie gesagt, darf das Durstgefühl natürlich trotzdem gelten. Trinkstrategien habe ich euch gesagt, ich würde immer auf beide setzen und inwieweit die eine Wichtigkeit haben, immer davon abhängig machen von Disziplin im Sinne von Dauer der Disziplin, Intensität als auch äußere Umstände. Und dann vielleicht noch ein Punkt, den ich extrem wichtig finde und jetzt kommt wieder die Analogie zu den Kohlenhydraten. Wir reden oft und zu Recht natürlich auch über die Strategien während der Belastung. Wo wir selten darüber sprechen, ist, dass wir im Vorhinein erstmal dafür sorgen sollten, dass unser Haushalt schon in Ordnung ist und sehr gut außennivelliert ist, bevor wir uns überhaupt in dieses Rennen begeben. Ja, also die tollste Kohlenhydratzufuhr im Rennen nützt nichts, wenn wir mit lediglich 70% unserer möglichen Kohlenhydratspeicher am Start stehen, weil wir es an den 2-3 Tagen vorher nicht hinbekommen haben, unsere Kohlenhydratspeicher entsprechend zu füllen. Und genau das Gleiche ist mit dem Flüssigkeitshaushalt. Also wenn wir nicht vernünftig hydriert am Start stehen, dann starten wir schon mit einem durchaus großen Defizit, was jetzt vielleicht nicht unbedingt anhand des Körpergewichts messbar ist, aber auf jeden Fall mit einer Dehydration einhergeht, die dann garantiert auch wiederum Probleme bei der Leistungsentfaltung mit sich bringt. Und deswegen achtet auch da drauf. Super, in diesem Sinne, Prost, ja, lasst es euch schmecken, das Stille oder Sprudelwasser, je nachdem. Ich freue mich, euch hier nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen und dann mit meinem lieben Kollegen Daniel. Alles Gute für die nächsten Tage, macht's gut, tschüss. Hey, wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junk Miles Podcast generell ganz anständig findest, dann folge oder abonniere uns doch auf den gängigen Podcast-Plattformen. Am glücklichsten würdest du deine beiden Podcaster mit einer 5-Sterne-Bewertung machen, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst. Danke!